Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Ihnen allen einen guten Tag hier in der LVZ Autorenarena. Etwas tun oder etwas lassen, zwischen diesen beiden Polen bewegen wir uns ständig. Wie elementar diese Entscheidungen sein konnten in der DDR, darum geht es in diesem Buch Wir Angepassten überleben in der DDR. Den Autor kennt man als kritischen Geist, als offenen Gesprächspartner. Er ist der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen. Ich sage herzlich willkommen, Roland Jahn. Sie kennen die Frage, die jetzt kommt. Ich muss gestehen, mir ging es auch so, als ich dieses Buch das erste Mal in der Hand hielt, dachte ich, Wir Angepassten und Roland Jahn, stapelt er da nicht ein bisschen tief? Wie passt das zusammen?
Ja klar, darum ging es mir gerade, nochmal deutlich zu machen, dass es ein weiter Weg ist, dass man, bis man den Punkt findet, wo man wagt zu widersprechen, und dass es oft in einem ist. Niemand war nur Rebell oder nur Angepasster, sondern dass gerade die Verhältnisse in der DDR so waren, dass es ständig eine Zerreißprobe war, ob man sich anpasste oder widerspricht, weil man hatte ja die Folgen zu bedenken. Man hatte zu bedenken, was hat das für Auswirkungen auf seinen eigenen Lebensweg und auch auf den zum Beispiel der Familie. Und das ist ein Punkt, wo es mir nochmal wichtig war, auch Respekt zu zollen gegenüber all den Menschen, die in der DDR versucht haben, ihren Weg zu gehen. Und ich habe da auch gerade an meine Familie gedacht, die nicht in der SED waren, nicht in der Partei waren, aber die natürlich sich einbringen wollten, auch im Beruf, die stolz waren auf das, was sie geleistet haben. Und auch diesen Konflikt mit mir und meinen Eltern war etwas, was ich dann mich erinnert habe und mir gedacht habe, genau das ist wichtig, nochmal nachzuschauen, wie hat der andere gedacht und warum hat er so gehandelt? Warum hat mein Vater halt den Widerspruch im Betrieb nicht gewagt, sondern er ist seiner Arbeit nachgegangen? Und diese Auseinandersetzung hat mir nochmal deutlich gemacht, dass ja auch ich lange Zeit in den Bahnen dieser DDR gelaufen bin, ja? Junge Pioniere, Freie Deutsche Jugend, Armee, Grundwehrdienst, Studium, das waren ja alles viele, viele Kompromisse. Und das haben viele, viele Menschen in der DDR erlebt. Und in der Hinsicht wollte ich sagen, ich bin auch einer wie ihr, der einen Weg gegangen ist, bis er vielleicht am Ende dann doch es geschafft hat, mal zu widersprechen und dann aber auch die Konsequenzen tragen musste.
Und Ihre Eltern haben immer gesagt, halt dich raus. Das war so eine gängige Floskel, wenn es um irgendwelche Sachen in der Schule, dann im Studium ging. Halt dich raus, es gibt nur Schwierigkeiten.
Das ja klar, das war typisch. Ja, man muss sich nochmal vorstellen, meine Eltern, eine Generation, die als junge Menschen den Krieg erlebt haben. Mein Vater mit 17 Jahren eingezogen worden zur Wehrmacht, ein Bein verloren. Er war zeitlebens geprägt davon. Das war sozusagen die Erfahrung, die dann nochmal bestärkt worden ist. Auch andersrum, 1953 den Arbeiter- oder den Volksaufstand erlebt. Da haben sie gesehen, was Widerspruch bringt. Dass das Leid bringt, dann 68, Tschechoslowakei, auch das war eine Bestätigung, dass es doch keinen Sinn hat und dass man sich unterordnen muss, um auch ein kleines Glück zu finden in der Familie. Und das war ihr Motto, halt dich raus, sei unpolitisch, aber such dir deine Ecken, wo du zurechtkommst. Und das hat sich zum Beispiel deutlich gemacht, 60er Jahre Westfernsehen, das war offiziell verboten und so haben wir zu Hause in der Familie Westfernsehen geschaut mit der provisorischen Antenne, die durfte nicht aufs Dach, weil nicht gesehen werden durfte, dass man sozusagen den Staat kritisch sieht und dieses gemeinsame Erlebnis immer, Westfernsehen zu schauen und in der Schule nichts darüber zu erzählen.
Aber die anderen hatten auch geschaut womöglich, ne?
Das war das Verrückte. Alle haben geschaut. Und keiner durfte es offen in der Schule drüber diskutieren. Und hat sich dann irgendwann mal geändert in den 80er Jahren, aber 60er, auch Anfang der 70er Jahre war davon geprägt. Und davon schreibe ich auch in dem Buch so eine Situation zum Beispiel, dass ein Lehrer sich verspricht in der Schule und fragt, wer hat denn gestern die Tagesschau gesehen? Und plötzlich entsteht eine Situation in der Schulklasse, keiner wusste, hat er sich jetzt verplappert? Oder ist das ein Test? So, und diese Situation, glaube ich, gibt es auf verschiedene Art sehr viele, und das versuche ich in dem Buch zu beschreiben. Wie sah der Alltag in der Diktatur aus?
Sie sprechen da von einer Normalität des Verstellens, einer Normalität des Schweigens, und es gibt auch in diesem Buch den Satz, Angst war der Kitt in der Diktatur. Also das sagt schon sehr viel. Also nicht, dass die Leute sich ständig gefürchtet hätten, aber einfach dieses Bestreben, nicht aufzufallen, das hat schon sehr geprägt. Und auch eben die Kinder in dieser Episode, wie sie es eben beschrieben haben, dann habe ich gedacht, also meine Kinder heute würden, glaube ich, gar nicht so um die Ecke denken. Hat der Lehrer jetzt einen Test mit mir gemacht? Darf ich darauf eingehen oder nicht? Also das, aber damals, die Kinder, die Schüler haben so gedacht.
Erstmal musste man der Angst auch bewusst werden, weil oft hat man sich an ganz viele Sachen gewöhnt. Man hat es einfach hingenommen. Die Mauer und den Schießbefehl hat man im Alltag nicht wahrgenommen, sondern man hat es einfach akzeptiert. Auch, dass man zum Wehrdienst eingezogen worden ist. Ja, das war halt so. Muss man sich mal vorstellen, junge Menschen mit 18 Jahren werden an die Grenze gezogen und sollen bereit sein zum Schießen. Vielleicht noch auf die aus ihrem Abiturjahrgang, die es nicht mehr aushalten in dem Land. Aber was macht man dann als junger Mensch, der Medizin studieren will, wo der Vater Arzt ist, wo ja darauf Wert gelegt wird, dass man auch seinen humanistischen Anspruch im Beruf umsetzt. Und plötzlich dieser Konflikt, gehe ich zur Grenze oder gehe ich nicht? Ja, jede Entscheidung ist eine, die eigentlich falsch ist. Ja, weil wenn ich es ablehne, dann ist das Medizinstudium futsch, die Karriere des Vaters futsch, alles ist futsch. Ja? Und gehe ich darauf ein, gehe ich den Kompromiss ein, habe ich eine Chance. Und so ist es ja vielen gegangen. Sie haben die anderthalb Jahre da abgesessen da oder ihren Grenzdienst gemacht. Ja? Und sie haben Glück gehabt. Keiner ist gekommen in ihrem Grenzabschnitt. Sie mussten nicht schießen. Also ist das gut gegangen. Und so war klar, ja, wenn ich diesen Kompromiss schon eingegangen bin, dann werde ich auch weitere Kompromisse eingehen, weil es ist ja nicht zum Riesenkonflikt gekommen. Ich musste ja nicht schießen. Und so geht das ja fort in diesen Lebensprozessen. Weil wenn man dann studiert hat, mit der Immatrikulation an der Universität, hat man unterschrieben, dass man auch bereit ist, im Studium ein Wehrlager mit durchzuführen und so weiter. Das heißt, die Kompromisse gehen immer weiter. Und auch in den Seminaren, die man hatte, selbst als Medizinstudent, hatte man Marxismus-Leninismus, da wurden dann die Parolen der SED dann mit runtergebetet, weil, ja, wem tut's denn weh? Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns alle in der DDR dran gewöhnt hat, an viele Dinge, wo wir gesagt haben, es ist halt so und wir machen halt mit, aber wir haben auch noch unsere eigenen Gedanken in unserem Kopf und gehen unseren Weg, ja, zwischen Anpassung und Widerspruch.
Die Menschen waren sich ja dieses Spannungsfeldes bewusst, das beschreiben sie auch immer wieder. Und es gibt einige Episoden in diesem Buch, wo man dann doch mal nicht mitgemacht hat oder was getan hat und es ist nichts passiert. Das war ja auch, also war dann also eine, diese Geschichte mit ihrem Schulfreund in der 11. Klasse, dem die Haare abgeschnitten werden sollten zum Beispiel. Also wo Roland Jahn das ganz große Besteck rausholen wollte und es ist komplett folgenlos geblieben.
Ja, es gibt immer viele Situationen, halt, wo man es nicht berechnen konnte. Das heißt, selbst die widersprochen haben, denen ist nichts passiert. Aber es gibt auch viele Situationen, wo ein einfacher Widerspruch richtige Folgen hatte, Auswirkungen hatte, dann nicht nur auf einen selbst, sondern auch auf die Familie. Und das ist das, was ich sozusagen dann ganz oft gespürt habe. Ich habe mich sehr diszipliniert in vielen Dingen, weil ich immer wusste, es hat Auswirkungen auf meine Eltern. Und das ging ja vielen so. Das ist ja bei ganz vielen Menschen so gewesen in der DDR. Und das ist das, was ich meine mit Angst. Das war der Kitt der Diktatur. Aber für mich ist ja die Frage auch, ja, wie betrachtet man das heute? Machen wir denjenigen Vorwürfe, die sich angepasst haben? Ich denke, es gibt ein Recht auf Anpassung. Es gibt das Recht darauf, seinen eigenen Weg zu gehen. Weil keiner kann irgendwo eine Norm festlegen und sagen, du musst dich so verhalten, du musst das jetzt so machen, sondern jeder hat eine individuelle Verantwortung und muss selber damit zurechtkommen.
Sie fragen sich ja dann auch mal, also hätte es wohl möglich die DDR gar nicht mehr so lange gegeben, wenn nicht immer alle sich angepasst hätten. Also diese, es war ja ein ständiges Ringen, also so ein Knackpunkt. Sie haben gesagt, Ihre Eltern waren geprägt von den Aufständen in Berlin, vom Einmarsch in Prag. Sie selber sind geprägt worden von der Biermann-Ausbürgerung dann letztlich, also wo dann irgendwo das Fass voll war.
Naja, aber selbst da, also ich... Ja, war an der Uni und irgendwie war der Liedermacher Wolf Biermann, ein kritischer Liedermacher in den 70er Jahren, der verboten war, der bekam eine Westreise, eine Konzerttournee und wurde nicht wieder zurückgelassen, ausgebürgert. Und das war was, was wir als junge Menschen nicht verstanden. Da ist ein Kommunist, der äußert sich kritisch zur Entwicklung in der DDR und dann statt die Kritik anzunehmen oder aufzunehmen, hat man ihn ausgebürgert. Und da habe ich diskutiert an der Universität und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und die Folge war, dass man gesagt hat, ja, das ist ein Fragezeichen, ob Sie mit so einer kritischen Position, die Biermann unterstützt, noch weiter studieren können. So, und was habe ich gemacht? Ja, erstens von meinem Vater Vorwürfe gekriegt. Für so einen scheiß Liedermacher riskierst sozusagen die ganze Entwicklung unserer Familie. Weißt gar nicht, ich habe mit meiner Händearbeit meine berufliche Laufbahn geschaffen und du reißt alles wieder ein. Und in so einer Situation ist man in einem irren Konflikt. Was tust du jetzt? Ist das Biermann wert? Ist das so wichtig? Was hat das halt verfolgen für dich selber mit dem eigenen Studium, aber auch für die Familie? Und wenn ich mir heute die Erklärung anschaue, die ich damals geschrieben habe, ja, das war so eine Erklärung, ich habe sie Gott sei Dank noch, das ist das Tolle, ja, 1976 geschrieben. Das ist eine Erklärung, wo dieser Eiertanz deutlich wird, den viele kennen. Ja. Man will widersprechen und trotzdem passt man sich an. Diese Erklärung ist ein Bekenntnis zu Biermann und gleichzeitig eine Anbiederung an den Staat. Ja, und wenn Sie das im Buch nachlesen, ich kann Ihnen nur sagen, wenn man die einzelnen Zeilen rausgreift, wird man sagen, der Jan ist aber ein Anpasser. Ja, eine andere einzelne Zeile sagt man, oh, der hat es trotzdem gewagt, noch in der Situation zu widersprechen. Und die Folge war, dass diese Erklärung natürlich dann zur Kenntnis genommen worden ist. Und man wusste nicht genau, wie man damit umgeht. Und da hat man gesagt, so, die Seminargruppe soll darüber entscheiden. Und dann habe ich gesagt, wunderbar. Ja, wir waren eine tolle Seminargruppe, immer die Kneipen gezogen und Party gemacht. Also, ja, und dann haben wir diskutiert, zwei Abende vor der Abstimmung und haben miteinander gesprochen und alle sagten, Roland, mach dir keine Sorgen. Wir halten zu dir und deine Erklärung, die kannten die, die ist doch wunderbar gelungen. Dir könntest du doch damit nichts anhaben. Ja? Und dann kam es zur Abstimmung und wir waren 15 Leute in einer Seminargruppe und kurze Diskussion, also das ist so die FDJ-Seminargruppe gewesen. Ja? Und dann Abstimmung 13-1 gegen mich.
Also dann, wenn ich kurz einhaken darf, Herr Jan, das liest sich so dicht in diesem Buch. Also man ahnt irgendwie, worauf es hinausläuft und trotzdem bangt man mit, hoffentlich klappt es, hoffentlich kann er bleiben. Und dann denke ich, oh, verdammt, dieser ganze Eiertanz hat Ihnen nichts genützt, aber andererseits waren Ihre Kommilitonen in genau den gleichen Zwiespälten wie Sie eben immer. Ne?
Das ist ja das Verrückte gewesen. Ich war natürlich erstmal schockiert. Und dann, danach kamen Sie einzeln zu mir. Kamen sie und sagten, Roland muss verstehen, aber mein Vater hat eine führende Position im Betrieb. Ich kann doch jetzt nicht da irgendwie mit dem Bekenntnis zu dir das gefährden. Ja, ein anderer sagte, meine Frau kriegt gerade das zweite Kind. Ich kann mir das nicht leisten, aus dem Studium zu fliegen. Und das Irre ist, ich habe sie alle verstanden. Ich habe sie verstanden, weil halt ich die gleichen Zwänge hatte. So, und es kommt halt immer auf eine Situation drauf an, auf den Moment drauf an, ob man genug Kraft hat. Und was mich am meisten beeindruckt an der Geschichte ist, dass 36 Jahre danach sich ein Kommilitone bei mir meldet. Ja, in der Behörde des Bundesbeauftragten meldet er sich bei mir und er wolle mich treffen. Ich wusste erstmal gar nicht, mit dem Namen was anzufangen. Und dann habe ich mich erinnert, dass es einer dieser Kommilitonen war. Und er sagt zu mir, er hat diese 36 Jahre lang das als Last mit herumgetragen. Und hat mir dann erzählt, wie es war, dass am Vorabend der harte Kern der Seminargruppe eingeladen worden ist vom Direktor für Erziehung und Ausbildung. Und da war ja noch jemand mit dabei, ein Mann, den keiner kannte, der sich aber vorgestellt hatte als Genosse und als ein Genosse von der Sicherheit. Und da wurde jedem einzelnen Studenten klar gemacht, was es für Folgen hat, wenn er für mich stimmt. Und jetzt zu sagen, aber die hätten doch für Jan stimmen müssen, das ist doch schlimm gewesen, das ist doch Verrat gewesen. Jetzt im Nachhinein das zu sagen, das denke ich, das kann sich keiner anmaßen. Und das ist mir wichtig, dass es sozusagen viele Situationen in der DDR gab, wo halt jeder für sich entscheiden musste, ja, welchen Weg er geht. Jeder kann aber individuell damit umgehen im Nachhinein, selber Erkenntnisprozesse haben, welche Handlungen, welche Auswirkungen gehabt haben. Und ich glaube, das ist sozusagen in dem Buch als Einladung an viele, viele Menschen darüber zu sprechen. Und mir ist es wichtig, dass wir da auch mehr ins Gespräch kommen, dass die Leute sagen, klar, ich gehe damit um, wie ich mich damals verhalten habe. Und es ist eine Chance übrigens für die Gegenwart. Weil diese Erfahrungen von damals sind durchaus hilfreich für Lebenssituationen hier und heute. Hier und heute steht auch auf die Frage, passe ich mich an oder widerspreche ich? Ja, und sich daran zu erinnern, das ist, denke ich, ganz wichtig. Und es wird auch an einem deutlich. Der eine, der für mich gestimmt hat, dem ist nie was passiert. Der konnte bis zum Ende weiter studieren. Aber keiner wusste es halt vorher.
Nicht vorher. Und für die anderen war das auch ein Punkt, wo die eigene Last noch drückender wurde. Ne? Weil sie gesehen haben, dem ist ja nicht mal was passiert. Er hat für ihn gestimmt und war couragiert.
Ja, also der Kommilitone, den ich dann getroffen habe, hat mir erklärt, dass er sich die vielen Jahre immer hat eingeredet, dass er aus eigener Überzeugung gegen mich gestimmt hat. Ja, er hat sich irgendwas zurechtgebogen. Er wollte nicht eingestehen, dass er Angst hatte. Und das, denke ich, ist auch eine interessante Erfahrung, sich auch der Angst bewusst zu werden. Und gerade wenn man die Entwicklung in der DDR sieht, ja, wir haben 25 Jahre Mauerfall gefeiert, wir haben gerade hier in Leipzig 25 Jahre Friedliche Revolution gefeiert und ich war selber zum Lichtfest mit da und habe das erlebt, wie stolz man auf das ist, was man hier erreicht hat. Und das ist gut so und da können wir alle stolz drauf sein. Und trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, warum hat es 40 Jahre lang gedauert? Warum waren im September noch nur 30 Leute, die angefangen hatten mit den Demonstrationen hier in Leipzig? Wie haben wir es geschafft, dass die Menschen die Angst verloren haben dann in den letzten Wochen? Und das ist das Interessante, auch als eine Erfahrung, die wir in Deutschland gesammelt haben und wo andere Menschen auf dieser Welt davon lernen wollen. Und ich merke das sozusagen bei uns in der Stasi-Unterlagenbehörde, da kommen sie aus allen Herren Ländern und fragen, wie habt ihr das geschafft in Deutschland, dass ihr eine Diktatur überwunden habt? Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir offen sind, dass wir sagen, ja, wir waren nicht immer mutig. Wir haben uns ganz oft angepasst. Wir haben oft den Weg des geringsten Widerstandes gesucht. Ne? Einen Weg, wo wir versucht haben, ja, einerseits menschlich zu bleiben, aber andererseits gesagt haben, naja, ist schon manchmal ganz gut, nicht mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen.
Es ist wirklich bewundernswert, diese Offenheit, die Sie auch praktizieren und leben. Ich denke aber, es ist wirklich für viele Menschen schwierig. Es ist ein langer Weg, vor allen Dingen, weil man immer wieder auch auf so einen, ich sag mal, Verteidigungsreflex trifft. Also es gibt ja also ganz schnell die Position, dass sich der Gesprächspartner angegriffen fühlt und sagt, es war aber nicht alles schlecht und wir hatten das und das und es ging nicht anders oder so. Aber also davon müssen wir irgendwie wegkommen. Hier gibt es Anklage und da muss man sich verteidigen.
Ja, wir müssen wegkommen von diesen Schubladen, Täter, Opfer. Wir müssen von dem Schwarz-Weiß wegkommen, sondern ja, den Alltag in der DDR in seiner Vielschichtigkeit zeigen. Ja. Wir haben doch alle schöne Erlebnisse gehabt. Ja, nicht wegen des Staates, sondern trotz des Staates. Wir haben es uns doch schön gemacht, wir haben doch Party gemacht, Das war doch das, was diese Lebenslust, die haben wir uns doch erhalten. Und darauf sollen wir auch, daran sollen wir uns auch erinnern. Und das ist doch das Wichtige. Und auch damit umgehen, mit dieser Anpassung. Ne? Und da hilft keine Schwarz-Weiß-Malerei. Ne? Vor 2 Jahren gab es das Buch über Angela Merkel, wo gesagt worden ist, die war FDJ-Sekretärin bei der Universität für Agitation und Propaganda. Ne? So, und das wurde so als Vorwurf formuliert. Und ich kann nur sagen, sollen wir alle in ihre Schulzeugnisse reinschauen, welche Rolle sie gespielt haben. Ja? Ich war in der 8. Klasse Kassierer für Vietnamspenden. Und das fand ich vollkommen okay. Ja, Mensch, wir haben die Bilder im Fernsehen gesehen, wie dieses Volk in Vietnam da bombardiert worden ist und so weiter. Und dieses Leid, da wollte man helfen als junger Mensch. So, und damit kann ich doch umgehen. Ja? Und als ich das Buch geschrieben habe, hat meine Frau ihre Zeugnisse rausgeholt und war erschrocken, dass sie in der 10. Klasse der Vorsitzende der FDJ-Gruppe war.
Hatte sie vergessen?
Ja, hat das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. So, weil das gar nicht so wahrgenommen worden ist. Weil die Schulklasse war halt auch die FDJ-Gruppe. So, und ja, wer hatte jetzt welche Funktion? Ja, heute nennt man das Klassensprecher. So, und welche Rolle hat das gespielt? Wie habe ich mich sozusagen in diese Ideologie eingepasst? Das ist das Wichtige, dass wir uns da erinnern und auch bewusst werden, wie die Atmosphäre war. Auch solche Fragen wie zur Wahl gehen. Ich meine, klar haben die Wahlen gefälscht, aber trotzdem sind ganz, ganz viele, fast alle hingegangen und haben diesen Zettel reingesteckt und haben gesagt, na, wem schadet's denn? Klar, aber wir müssen uns bewusst sein, dieses Bekenntnis wurde als ein Bekenntnis zum Staat gewertet und das war eine Machtstütze dieser Diktatur. Das sich klar zu werden, ist das Wichtige. Aber auch da wird die Erinnerung verdrängt. Ich habe mir ausgerechnet, ja, weil ich es nicht mehr in der Erinnerung hatte, dass ich damals 1971 als Abiturient mit 18 Jahren zur Wahl gegangen sein muss. Es kann gar nicht anders gewesen sein. Ich hätte es mir nicht getraut, schon meinen Eltern gegenüber hier nicht zur Wahl zu gehen. Denn das wurde registriert. Dann wäre ich rausgeflogen aus der erweiterten Oberschule. So, also bin ich diesen Kompromiss eingegangen. Und habe den Zettel als Jungwähler schön reingesteckt. Ich habe es aber nicht mehr mich erinnert. Ich habe mich dann nur noch erinnert an das Jahr 1976, wo ich nämlich hin bin, als Kompromiss mit meinen Eltern, dass ich zur Wahl gehe, aber alle durchstreiche.
Aber da haben Sie sich ja wahrscheinlich schon verdächtig gemacht, nur weil Sie in die Wahlkabine gegangen sind, oder?
Das sowieso. Aber erstmal der Gedanke, ich verdränge meine Anpassung. Das mit 18 Jahren habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Das dann, wo ich alle durchstreiche, da bin ich stolz drauf, da erinnere ich mich. So, und das ist das, wo ich denke, wenn wir uns alle einfach erinnern, ja, an unsere kleinen Heldentaten, aber auch an die Dinge, wo wir das System mit gestützt haben, dann lernen wir, wie dieses System funktioniert hat. Es ist nicht der Zeitpunkt, wo wir mit Vorwürfen untereinander auftreten sollten und immer sagen, Mensch, hättest du dich damals anders verhalten? Aber wir können zu der Erkenntnis kommen, wenn wir uns alle anders verhalten hätten, dann hätte es nicht 40 Jahre gedauert. Und das ist das Anliegen des Buches, dass viele drüber reden, ohne dass wir auf uns einschlagen, sondern dass wir Respekt haben vor dem Leben der anderen. Und ich hatte vorhin meine Eltern erwähnt, ja, und wenn ich sie anschaue, Mensch, die haben was geleistet. Wie viele Menschen in dieser DDR, die sind jeden Tag zur Arbeit gegangen. Und da müssen wir vorsichtig sein, wenn wir insgesamt uns kritisch mit dieser DDR auseinandersetzen. Wir dürfen die Lebensleistung der Menschen nicht mit Füßen treten, sondern ja, Respekt vor dem, was da geleistet worden ist. Mein Vater hat wirklich tolle Sachen gemacht. Der hat diese Kamera mitgebaut, mit der Sigmund Jähn ins Weltall geflogen ist. Ja, der war richtig mittendrin, ja, aber nicht in der Partei. Trotzdem haben sie seine Arbeit für den Staat genutzt in der Propaganda. Aber wie kommt er damit zurecht? So, und wie soll ich das dann bewerten, wenn er sozusagen die vielen Auszeichnungen, Orden, Banner der Arbeit, Aktivist im sozialistischen Wettbewerb, soll ich jetzt sagen, der war ein staatstragendes Element? Ja? Oder soll ich Respekt haben vor dem, was er gerade im wissenschaftlich-technischen Bereich geleistet hat? Und das hinzukriegen, ja? Das, denke ich, ist die Herausforderung, dass wir, wenn wir dieses System in der DDR betrachten, klar sagen können, das war ein Unrechtssystem. Aber wir haben Respekt vor den Menschen, die dort gelebt haben, diesem System, und die versucht haben, ja, dieser Zerreißprobe zwischen Anpassung und Widerspruch zu bestehen.
Herr Jahn, wie, ja bitte. Wie erleben Sie denn das Gespräch auch so zwischen den Generationen? Wären die Älteren offener? Also wird man zunehmend da auch ein bisschen ja, bereitwilliger mit dem Erzählen? Interessiert es die jungen Leute? Kommen die, fragen die?
Also ich merke jetzt auch gerade bei vielen Veranstaltungen in Schulen, dass jetzt eine Generation da ist, ja, das sind Geschichten aus dem Land vor ihrer Zeit. Und die sind neugierig und die stellen gerade auch den Großeltern mehr Fragen. Und das ist toll, was da an Dialog entsteht. Und ich denke, unsere Aufgabe ist es, denen was an die Hand zu geben, damit sie diese Fragen stellen können. Das muss ja nicht immer öffentlich geschehen. Das ist wichtig, dass es in den Familien geschieht. Ja, da ist eine Auseinandersetzung. Und ich beschreibe in dem Buch eine Szene auch, die ich erlebt habe, halt vor ein paar Jahren, als ich meinen Job hier angefangen habe. Da war eine 16-Jährige aus Erfurt. Ja, die fragte mich bei einer öffentlichen Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit, ist es verwerflich, dass mein Opa immer am Feiertagen die DDR-Fahne rausgehangen hatte, weil er Angst hatte, dass sonst die Tochter Schwierigkeiten bekommt im Studium. Was soll ich da antworten? Ist das verwerflich? Und ich habe einfach gesagt, ich kann mir nicht anmaßen, ein Urteil zu fällen. Ich finde es aber wichtig, dass sie mit dem Opa drüber diskutiert, dass der Opa beschreibt, wie war das, dass die Mutter beschreibt, wie war das. Ja? Und dass sagen dann die 16-Jährige ihr eigenes Urteil fällen kann oder vielleicht auch nicht in der Lage ist, hier ein moralisches Urteil zu fällen, sondern für sich was mitnimmt und sagt, wenn ich dann hier in dieser Gesellschaft meinen Weg gehe, dann kann ich aufbauen auf die Erfahrung, die damals gesammelt haben. Dann kann ich mit deren Erfahrung mein Leben besser gestalten. Dann weiß ich besser, wann ich widerspreche oder wann ich mich anpasse.